Es war schon eine längere Diskussion, nicht? Und für uns war es eigentlich wichtig, zusammen unterwegs zu sein, in den Süden zu fahren und endlich den Abi-Stress hinter uns zu lassen. Aber der Leiter unserer Tutorengruppe, der begeisterte uns immer wieder von Florenz. Florenz, die schönste Stadt der Welt und. Und letztlich fiel die Entscheidung unserer Abi-Abschlussfahrt auf Florenz. Na, Italien hört sich schon mal gut an, Florenz auch. Und so erlebte auch ich zum ersten Mal in meinem Leben Florenz. Diese wunderschöne Stadt, Zentrum der Renaissance. Natürlich gibt es da viel anzuschauen, aber das war für uns jetzt nicht so das Entscheidende in dieser Phase des Lebens. Aber für Dr. Noack, unseren Leiter der Tutorengruppe, er wollte uns unbedingt die Uffizien zeigen. Dieses weltberühmte Museum, wo man eben ganz besondere Gemälde anschauen kann. Und wir mussten eine Zeit lang anstehen, konnten dann auch endlich in dieses Museum gehen und gingen die Treppe hoch, so in diesen ersten großen Saal, eher vorneweg mit denen, die interessiert waren. Aber wir so als Freundeskreis hatten null Interesse an all diesen Gemälden, die für uns sehr verstaubt und langweilig waren. Und so suchten wir und wurden relativ schnell fündig, um über einen Seitenausgang das Museum nach wenigen Minuten wieder zu verlassen und in die Stadt zu gehen. All das ist schon ein paar Jahrzehnte her, 1985. Viele Jahre sind vergangen und irgendwie war es für mich besonders schön, dann vor einigen Jahren endlich, und ich hatte mich sehr darauf gefreut, wieder in die Uffizien zu kommen, um diese Gemälde, die mich da sehr interessiert haben, anzuschauen. Und allein vor Botticellis Geburt der Venus, die ja so eine große Veränderung zeigt, überhaupt in der Geschichte der Menschheit, in der Renaissance, wo der Mensch in den Mittelpunkt rückt. Ich glaube, ich habe allein 10 Minuten nur vor diesem Gemälde verbracht, um es zu verstehen, ein Stück weit nur. Und es war hochinteressant. Es war eine große Vorfreude und ein ganz besonderer Tag, endlich die Uffizien nicht nur 10 Minuten zu erleben, sondern einen halben Tag darin zu verbringen. Wie sich Dinge im Leben doch verändern können. Tja, und diese Bilder, ja, sie haben schon Eindruck auf mich gemacht, weil ich glaube, sie erzählen uns so viel von der Zeit, von den Menschen, wie sie gedacht haben. Nun, vielleicht faszinieren mich Bilder mittlerweile auch vor allen Dingen deshalb, weil ich selbst nie ein großer Zeichner oder Maler war, ganz im Gegenteil. Im Kunstunterricht musste ich mich immer ein bisschen durchmogeln, weil das mir überhaupt nicht liegt, bis heute nicht liegt. Dennoch glaube ich aber, dass ich schon auch Bilder male. Nicht nur ich. Ich denke, wir alle sind letztlich Maler. Nicht im Sinne, dass wir Ölfarbe auf Leinwand bringen, sondern wir machen uns so Bilder voneinander. Das sind manchmal sehr schöne Bilder, hohe, glänzende Bilder, aber manchmal sind es auch Bilder, die nicht so schön sind, die eher dunkle, negative Züge haben, wo gewisse Menschen eben in einer Schublade drin sind und dann nicht mehr so schnell rauskommen, weil wir uns ein Bild von ihnen gemacht haben. Ich möchte in diesen Momenten ein Stück weit über das Thema nachdenken. Bilder machen ohne Ende. Und dazu möchte ich in der Heiligen Schrift ein Kapitel aufschlagen, das wir im Propheten Daniel finden. Und im zweiten Kapitel des Propheten Daniels finden wir eine Geschichte, einen Bericht mit vielen Informationen, die sehr wichtig ist, sehr grundsätzlich, wo Gott eine Schau gibt über den Verlauf der Geschichte, Prophetie. Das soll heute nicht so sehr im Zentrum stehen, sondern ein Stück weit die Frage, wo es hier auch darum geht, Bilder in diesem Sinn zu machen. Und so möchte ich in Daniel 2 die Verse 31 bis 35 lesen unter dem Thema Bilder machen ohne Ende. Und es heißt hier, und wir steigen hinein mitten in eine Situation, wo der babylonische König des Neubabylonischen Reichs Nebukadnezar einen Traum hat und hier wird uns Folgendes berichtet. Ab Vers 31. Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herabkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber, Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Das war der Traum dieses babylonischen Königs. Und wenn wir den Zusammenhang ein bisschen anschauen, merken wir, dass Gott sich in diesem Traum, diesem heidnischen König, offenbart. Und ich möchte noch den Vers 29 ergänzen an dieser Stelle. Da heißt es, du König dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Also der König machte sich als Regent verständlicherweise Gedanken über das, was die Zukunft bringen würde. Und vielleicht waren seine Gedanken mit Angst belastet. So wie heute, oder? Also wenn wir an die Zukunft denken in unserer Generation, bei all den Herausforderungen, die wir ganz schnell aufzählen können, dann habe ich den Eindruck, die Angst geht um. Und dann träumt er von diesem Standbild, das ja schrecklich anzusehen war, aus den verschiedenen Metallen. Und es ist Gott, der sich ihm hier offenbart, denn es heißt, und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Also die Bibel erzählt von einem Gott, der die Zukunft kennt, der über der Zeit steht, der in seinem Wort Prophezeiungen gibt auf die ferne Zukunft. Und an anderer Stelle ist vielleicht mehr Zeit, über dieses Standbild mal nachzudenken. Die Bibel erklärt hier, das sind verschiedene Reiche. Das babylonische Reich, das Haupt aus Gold, Silber, das medopersische Reich, dann die Lenden aus Kupfer, das griechische Weltreich, die Beine aus Eisen, das römische Weltreich und dann danach die Füße aus Eisen und Ton, ein zerteiltes Reich. Und es ist eigentlich die Erzählung der europäischen Geschichte in einer Nussschale. Das sind die großen Abfolgen gewesen seit etwa 600 vor Christus. Und als 476 der letzte weströmische Kaiser gestürzt wird, Romulus Augustulus, da kommen die Germanenstämme und seit dieser Zeit haben wir in Europa wahrlich ein zerteiltes Europa. Manchmal stark, manchmal schwach. Da gibt es unterschiedliche Phasen. Was können wir noch entnehmen aus diesem Traum, aus diesem Bericht hier in Daniel 2? Nun, ich möchte an dieser Stelle den Vers 40 lesen. Da heißt es, und das vierte, also dieses vierte Weltreich, das römische, heißt es hier, wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Wenn wir an die Reiche dieser Welt denken, an politische Systeme und Herrscher bis in die Gegenwart, dann müssen wir leider feststellen, dass nach wie vor Menschen die Geschichte bestimmen durch Gewalt. Und sie sind da sehr kreativ. In der Entwicklung von Waffen werden sie immer geschickter und wir leben in einer Zeit, wo wir hochtechnologisierte Waffensysteme haben, die eine riesige Schar von Menschen, von Städten, von Gebieten vernichten können. Punktgenau. Menschen machen Geschichte durch Gewalt. Und wir sehen, wenn wir zurückschauen auf die Geschichte, eigentlich die Ambivalenz der Geschichte. Versprochen wird immer ein hohes, hellglänzendes Reich, wird immer das Gute. Aber letztlich, die Realität ist meistens des Eisens Art, so wie es hier heißt. Dass Menschen Geschichte machen durch Gewalt, durch Krieg, durch den Einsatz von Waffen. Damals im Verlauf der Geschichte bis in unsere Gegenwart. Und wenn wir so an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg denken, wo eigentlich eine große Euphorie da war, dass der Mensch jetzt eigentlich klüger geworden ist durch die Geschichte, war es eine riesige Enttäuschung, den Ersten Weltkrieg zu erleben, den Zweiten bis in die Gegenwart, bis in die Krise, die wir erleben in der Ukraine und den Krieg. Menschen machen Geschichte durch Gewalt. Daniel 2 offenbart uns noch mehr. Und ich lese hier den Vers 43. Da sagt Gott, und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen und Ton nicht vermengen lässt. Also Gottes wenige Sätze über die Geschichte Europas nach der Zeit des Weströmischen Reiches, also wir sind in der Zeit des Mittelalters, in der Neuzeit, ist eine Geschichte von Zusammenhalten für eine gewisse Zeit, aber dann auch wieder auseinanderfallen. Und ich denke, wenn wir so grob an die geschichtlichen Entwicklungen denken, von einem Karl dem Großen oder anderen wie einem Napoleon Bonaparte, selbst das Dritte Reich von Adolf Hitler, die Idee war immer, ein großes, zusammen festes Reich entstehen zu lassen. Realität war aber auch, dass dieses Reich immer wieder zerfiel. Wer hätte vor ein paar Jahren daran geglaubt, dass es einen Brexit gibt, nach so vielen Jahren europäischer Gemeinschaft? Und es ist interessant, natürlich werden Reiche heute gebildet, auch indem man Verträge schließt, indem der heiße Draht läuft, man kommuniziert. Aber hier wird auch von Bündnissen oder von Heiraten gesprochen. Und naja, natürlich, wer ein bisschen in der Geschichte bewandert ist, der denkt an Maximilian I., die Person, die vielleicht am stärksten dieses habsburgerische Weltreich aufgerichtet hat, nicht nur mit Krieg und Verträgen, sondern durch Heiratspolitik, nicht? Und man erinnert sich an das Wort, das vielleicht dem einen oder anderen im Ohr ist, Tu Felix Austria, Nube. Also wenn andere sich bekriegen, das glückliche Österreich schließt Bündnisse durch Heirat. Und so wurde eben das habsburgerische Reich durch Böhmen und Ungarn und Spanien und andere Burgund, die ihm einverleibt wurden, zu einem Weltreich. Das heißt, dieses Kapitel sagt uns, dass Menschen Geschichte machen durch Gewalt, aber auch durch Diplomatie. Und das ist bis heute Realität. Aber vielleicht noch einen dritten Aspekt, Vers 38. Und hier möchte ich etwas tun, das tue ich normalerweise nicht, so ein Wort aus dem Zusammenhang rauszulösen. Da heißt es nämlich am Ende von Vers 38 über Nebukadnezar oder das Neubabylonische Reich, du bist das goldene Haupt. Und hier scheint mir so ein dritter Aspekt, ich möchte ihn mal Propaganda nennen, so angesprochen zu sein. Ist es nicht so, dass diese Herrscher immer wieder dem Volk das goldene Zeitalter versprechen? Die Renten sind sicher, der Aufschwung wird kommen, blühende Landschaften, alles wird gut, wenn wir gewählt werden oder wenn wir uns durchsetzen. Propaganda. Und Propaganda agiert auch mit Unwahrheit. Modern sagt man dazu ja Fake News. Aber es wirkt. Es wirkt bis in die Gegenwart hinein. Das Erste scheinbar, was im Krieg über die Klinge springt, ist die Wahrheit. Und Machthaber damals im Verlauf der Geschichte bis heute setzen angstbewusst ein, um das Volk gefügig zu machen. Menschen machen Geschichte. Und sie tun das durch Gewalt, durch Diplomatie und durch Propaganda. Aber das wäre nicht genug. Deswegen würde es sich nicht lohnen, dieses Kapitel anzuschauen. Das wissen wir eigentlich. Ich glaube, dieses Kapitel macht deutlich, dass Gott die Zügel der Geschichte fest in seiner Hand hält. Dass es so aussieht, als ob die Präsidenten dieser Welt, die Machthaber, die Diktatoren Geschichte machen und sie es in ihren Händen haben. Aber Gottes Wort hat eine gute, hoffnungsvolle Botschaft für uns. Und ich lese einen weiteren Vers hier in Daniel 2, und zwar den Vers 21. Da heißt es, er, und damit ist Gott gemeint, Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Wenn das stimmt, dann bedeutet das, dass in Wirklichkeit Gott die Geschichte in seiner Hand hält. Und zwar die große Geschichte der Menschheit, als auch meine kleine Lebensgeschichte. Und wenn ich das weiß, wenn ich das wissen darf, dann macht das doch einen Unterschied, oder? Zu wissen, es sind nicht diese unberechenbaren Machthaber, sondern in Wirklichkeit ist es Gott, der den Verlauf der Geschichte in seiner Hand hält. Zugegeben, das ist nicht immer so deutlich. Geschichte scheint eher als ein undurchdringliches Knäuel, man versteht vieles gar nicht. Und Gott sagt, der Tag wird kommen, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus bald wiederkommt, dass wir vieles erklärt bekommen. Heute verstehen wir manches nicht und es ist auch schwierig, manches einzuordnen. Aber dieses Kapitel möchte uns die Angst nehmen, möchte uns Mut machen, darauf zu vertrauen, dass Gott die Zukunft in seiner Hand hält. Die Geschichte, die große und auch die meines Lebens. Und das ist eine Qualität, die wir Menschen nicht haben. Wir können ja kaum voraussagen, was morgen geschieht. Der berühmte französische König Ludwig XVI. Schrieb am 14. Juli 1789 in sein Tagebuch rien, nichts. Seiner Überzeugung nach war an diesem Tag nichts Besonderes passiert. Und so reichte dieses eine Wort rien aus, um zu sagen, ein ganz normaler Tag, der zu Ende geht, und er schloss sein Tagebuch. Aber er lag falsch. Denn es war genau an diesem 14. Juli 1789, als das Volk den Sturm auf die Bastille wagte. Und es war der Beginn der Französischen Revolution, die Europa umgewälzt hat, die Welt verändert hat. Manchmal werden Prognosen gemacht, wie sich Dinge entwickeln. Da gibt es renommierteste Meinungsforschungsinstitute und wir erleben immer wieder, sie liegen oft falsch. Der Mensch kennt die Zukunft nicht. Er wird überrascht vom Fall der Berliner Mauer, von vielen anderen Dingen. Gottes Wort sagt, dass er die Zukunft kennt. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein, haben wir gelesen. Er hat einen Plan mit der Geschichte. Und die Bibel sagt es an vielen Stellen. Ich möchte eine weitere an dieser Stelle lesen, die uns, glaube ich, Vertrauen schenken soll in diesen Gott. Und da heißt es in den Psalmen, im Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Dieser Gott, von dem die Bibel spricht, ist auch Herr der Geschichte. Er steht über der Zeit. Er hält die Geschichte in seiner Hand. Wie gut, wenn ich das wissen darf. Wie gut, wenn ich darauf vertrauen darf. Dann muss ich mich nicht zersorgen von dem, was da kommt. Sondern so wie Jesus es sagt, ich darf mein Haupt erheben. Weil wenn all das geschieht, von dem die Bibel spricht, von den Zeichen der Zeit, dann darf ich freudig ihm entgegenblicken, weil sich unsere Erlösung naht, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, von der auch dieser Traum berichtet. Und wir werden gleich dazu kommen. Von daher glaube ich, es stimmt. Menschen machen Geschichte durch Gewalt, durch Diplomatie, durch Propaganda, aber Gott hält die Geschichte fest in seiner Hand. Aber solange Menschen Geschichte machen und Gott sie in der Hand hält, versuchen sie Gott auch immer wieder, die Zügel der Geschichte aus der Hand zu nehmen. Wir hatten gelesen in diesem Traum, Vers 34, das sah ich, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Und ich glaube, hier wird auch deutlich zwischen den Zeilen, Menschen gestalten. Wir sind noch nicht an diesem Tag, wo dieser Stein ohne Zutun von Menschenhänden herabkommt. Aber das ist die Perspektive. Wir leben, wir sehen diesen Geschichtsablauf und leben eben nicht mehr in der Zeit des Babylonischen Reiches, auch nicht des Römischen. Wir sind angekommen an den Zehenspitzen der Menschheitsgeschichte. Und das sagen uns Wissenschaftler, dass wir in einer Zeit leben, wo die Ressourcen ausgehen, wo man eigentlich Angst und Bange haben müsste um Energiequellen, um Land, um Wasser, um viele Dinge. Wie gut zu wissen, dass Gott es zu einem guten Ende führen wird. Das sagt er, das verspricht er hier. Nun, ich möchte aber auch noch die Relevanz dieser Geschichte für jeden persönlich ein Stück aufzeigen. Wenn wir hier vom König Nebukadnezar lesen, dann ist das ja alles sehr lange her. Wir sind so etwa im Jahr 600 vor Christus, also 2600 Jahre. Was bedeutet das letztlich auch für mich ganz persönlich? Ist vielleicht ein Stück Nebukadnezar in uns allen? Gott hatte ihm einen bestimmten Platz in der Geschichte gegeben. Er sagte, das haben wir gelesen, Vers 38, du bist das goldene Haupt, nicht mehr und nicht weniger. Wobei goldenes Haupt zu sein, ist ja schon nicht schlecht. Also wer will schon zähe sein? Wir alle wollen eher das Haupt sein, oder? Aber wenn wir das Buch Daniel weiterlesen, in Kapitel 3, finden wir, dass Nebukadnezar ein Bild machen ließ. Und dieses Bild unterscheidet sich von dem Bild, was Gott ihm hier zeigt. Da ist nicht nur das Haupt aus Gold, sondern das gesamte Bild. Wollte er damit zum Ausdruck bringen? Also mein Traum, mein Bild, was ich von mir habe, von meinem Reich, ist ein ewiges Reich. Ich möchte nicht nur goldenes Haupt sein, mein Reich soll ewig währen. Und wir sehen, diesen Traum haben viele Machthaber im Verlauf der Geschichte gehabt und bis heute haben ihn viele. Ein ewiges Reich. Und so lässt er in Kapitel 3 ein Bild, ein Standbild bauen, ganz aus Gold. Ja, ich glaube, wir stehen auch in der Gefahr, dass dieses Stück von Nebukadnezar in uns ist. Wir machen uns auch Bilder von uns selbst und von anderen. Wir sehen sogar im Kreis der Jünger Jesu. Ja, wenn wir ins Neue Testament gehen, kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, als die Jünger schon 3,5 Jahre Ausbildungszeit mit ihm hatten, haben sie einen Streit und sie diskutieren über die Frage, wer von ihnen der Größte wäre. Wir sehen diese Saat, die auch in Nebukadnezar war, die ist aufgegangen im Verlauf der Menschheitsgeschichte und ich glaube, sie steckt auch in dir und in mir. Wir machen uns Bilder. Hohe, glänzende Bilder von uns selbst und manchmal ziemlich vernichtende Bilder von dem anderen. Und wenn wir solche Bilder haben, dann ist auch des Eisens Art nicht, lässt nicht lange auf sich warten. Der Härte, der Gewalt, der Unversöhnlichkeit, so wie es auch hier in diesem Traum beschrieben wird. Wir stecken Menschen in Schubladen und lassen sie kaum noch da heraus. Anfangs habe ich von meiner Zeit, so kurz nach dem Abitur, erzählt. Den Moment meiner mündlichen Prüfung in Deutsch werde ich in diesem Zusammenhang auch nie vergessen. Ich hatte eine sehr freundliche Lehrerin, die uns schon einige Tipps gegeben hatte. Literatur war das große Thema und es schien alles auf Lektüre von Franz Kafka herauszulaufen. Und ich hatte mich gut auf Kafka vorbereitet, auch auf Hesse und einige andere Dinge. Und ich kam in den Vorbereitungsraum und meine 4 Fragen beschäftigten sich weder mit Hesse oder Kafka oder anderen Autoren, sondern mit Max Frisch, Homo Faber. Und wir hatten dieses Buch gelesen, aber ich hatte es überhaupt nicht auf meiner Liste. Und ich wusste, wenn ich nicht bei den ersten 2 Fragen so viel sage, dass ich nicht zur 3. und 4. Frage komme, dann habe ich keine Chance, denn ich konnte die Fragen überhaupt nicht beantworten. Ich konnte mich null erinnern. Und es ist gut gegangen. Ich habe so viel geredet bei Frage 1 und 2. Frage 3 und 4 kamen nicht dran. Obwohl Max Frisch sehr viel Interessantes zu sagen hat. Und ich las in einem lesenswerten Buch von ihm mit dem Titel Stiller. Es ist die Geschichte einer Beziehung, die in Krisen gerät Und er schreibt dort in diesem Buch, Zitat, du hast dir nun mein Allbild von mir gemacht, ein fertiges und endgültiges Bildnis. Und damit Schluss. Und Frisch führt dann aus und sagt, jedes Bildnis, das wir uns vom anderen machen, ist Sünde. Es ist genau das Gegenteil von Liebe. Man macht sich ein Bildnis vom anderen, das ist das Lieblose. Das ist der Verrat. Nachdenkenswert, oder? Wo mache ich mir Bildnisse von mir selbst und vom anderen? Wo steckt jemand vielleicht in der Schublade drin? Wo sind wir gefangen in den Bildern, die wir uns machen? Bilder machen ohne Ende? Fragezeichen? Nun, wir sind noch nicht am Ende des Traumes angekommen. Am Ende dieses Traumes steht nicht das Bild. Und ich möchte noch einmal lesen, da heißt es hier in Vers 34. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam. Und der Stein, der Fels, ist in der Bibel ein Bild für Jesus Christus, für das Reich Gottes. Ein Stein herunterkam ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Silber, Kupfer, Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt ausfüllte. Wir sind noch nicht an diesem Moment, wo der Stein die Geschichte unseres Planeten beendet. Aber wir verstehen, glaube ich, aufgrund dieses Traumes, dass das nächste große Ereignis der Weltgeschichte sein wird. Es ist die Wiederkunft Jesu, die hineinbricht in unsere Lebenszeit, in die Geschichte dieses Planeten. Und wir lesen zwei Dinge, die dieser Stein tut. Das eine ist, er zermalmt all diese Reiche. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, die Ambivalenz zeigt, die Reiche sind oft glänzende, aber in Wirklichkeit sind sie voller Gewalt und voller Leid. Wenn wir einen wirklichen Blick auf unseren Planeten richten, wie viele Frauen sind in der Zeit, wo wir zusammen gerade nachdenken, vergewaltigt worden? Wie viele Kinder sind verhungert? Wie viel Gewalt wurde verübt? Wie viele Menschen sind in der Ukraine gestorben? Der Blick auf unseren Planeten, wenn wir ihn wirklich machen, ist einer, der uns das Fürchten eigentlich lernen müsste. Eine Sehnsucht, die in uns ist, nach einer anderen Welt, nach einer Welt mit einer anderen Qualität, ohne Gewalt, ohne Leid, ohne Tod. Die Bibel spricht von dieser Welt. Sie spricht davon, dass Gott alles neu machen will. Dass er diese Welt mit dieser Gewalt zerstört, zermalmt, ja, aber warum? Vers 35, weil er etwas Neues aufrichten will. Er will sein Reich aufrichten und das geschieht eben ohne Zutun von Menschenhand. Wo Bilder zerbrechen, das große Bild, die Dinge, mit denen Menschen Geschichte machen auf unserem Planeten, aber auch in unserem kleinen Leben, wo unsere Bilder, die falschen Bilder zerbrechen, zermalmt werden, da können Menschen wieder aufeinander zugehen. Wenn sie zum Kreuz kommen und sich sehen im Lichte Gottes, kann sich alles verändern. Da können Bilder aufhören. Und wir warten auf den Moment. Die Bibel zeigt ihn als den Zielpunkt der Geschichte. Wenn der Stein kommt, wie es hier heißt, ohne Zutun von Menschenhänden und die Welt, die ganze Welt ausfüllen wird. Das möchte Gott heute schon in deiner und meiner Welt. Er möchte dieser Anker in unserem Leben sein, weil wir wissen dürfen, er hält die Geschichte in der Hand, kein anderer. Und das sollte uns Vertrauen und Gelassenheit geben. Wir sollten nicht vergehen vor Angst, denn wir wissen, er ist da. Und das nächste Große, was geschehen wird, ist, dass er diese Welt in dieser Form zum Ende bringen wird um sein Reich aufzurichten. Ein Reich der Liebe, die neue Welt, von der die Bibel spricht, ohne Gewalt, ohne Leid, ohne Tod. Was für eine Hoffnung, die uns das Kapitel Daniel 2 und auch die restliche Bibel gibt. Ich möchte Gott dafür danken, dass wir nicht in Angst zergehen müssen, sondern dass wir vertrauensvoll in die Zukunft blicken dürfen. Herr, unser guter Vater in dem Himmel, das Leben hier auf diesem Planeten Erde ist nicht immer leicht. Und wenn wir unsere Augen wirklich öffnen, dann sehen wir, wie viel Leid, wie viel Tränen, welche Grausamkeiten Realität sind, Tag für Tag. Danke, dass es uns so gut geht hier in unserem Land, dass wir im Überfluss leben. Mach uns das bewusst und hilf uns, dass wir auch bereit sind, abzugeben von dem vielen, was du gibst. Aber letztlich spüren ja auch die Wissenschaftler um uns herum, wir können diesen Planeten nicht wirklich reparieren. Wir haben ihn schon zu sehr ausgebeutet und zerstört. Wir erleben, dass Menschen nach wie vor Geschichte machen durch Diplomatie, aber leider auch durch Gewalt. Herr, wir möchten dir danken, dass du uns zurufst, dass du die Geschichte in deiner Hand hältst, dass du Könige ab und Könige einsetzt. Das gibt uns Vertrauen, das kann uns Gelassenheit geben beim Blick auf die Zukunft. Und dass das nächste große Ereignis der Weltgeschichte deine baldige Wiederkunft ist, wo du das Böse zum Ende bringen willst und wo dein Reich Realität wird. Danke für diese Perspektive. Hilf, dass dieser Ausblick in die Zukunft uns Kraft gibt für das Leben in der Gegenwart, dass wir es leben können voller Hoffnung. Danke dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.